Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen. Am 8. Mai 1945 endete der Zweite Weltkrieg. Oder doch erst fast drei Wochen später. Denn hoch oben im Norden Deutschlands, in Flensburg, da tagte noch die letzte nationalsozialistische Reichsregierung. Und wen es noch so alles in diese Stadt zog, davon erzählt Svenja Falk in ihrem neuen Buch.
Beate Uhse war eigentlich, man nannte das Einfliegerin, also Testpilotin. Und ist hier aus Berlin am 30.04. in der letzten Minute abgehauen. Und sie ist dann in Richtung Norden geflogen und ist dann nach mehreren Tagen in Leck gelandet. Das ist in der Nähe von Flensburg.
Und was die spätere Sexshop-Pionierin Beate Uhse, aber auch Suhrkamp-Verleger Siegfried Unselt und James-Bond-Erfinder Ian Fleming 1945 nach Flensburg gelockt hat, dazu gleich mehr. Wassersport und die Förde und natürlich der Punktestand im sogenannten Fahreignungsregister, all das fällt mir zur Stadt Flensburg in Schleswig-Holstein ein. Aber seit ich Svenja Falks Buch Die letzten Tage der Diktatur gelesen habe, weiß ich, dass diese Stadt mal sowas wie ein historischer Knotenpunkt war, an dem der Zweite Weltkrieg auf ganz andere Art endete, als es viele wissen. Deshalb freue ich mich, dass wir heute über Ihr Buch sprechen. Herzlich willkommen, Frau Falk. Hallo.
Herzlichen Dank für die Einladung.
Sie sind von Hause aus Politologin, da gehört ja eine gewisse Kenntnis der Geschichte natürlich dazu, aber Sie schauen jetzt nicht als Historikerin aufs Thema, sondern als Flensburgerin. Wie kam denn das? Wie haben Sie diesen blinden Fleck in der Geschichte für sich entdeckt?
Durch eine etwas unschuldige Frage eines britischen Kollegen, als ich ihm erzählte bei einem Glas Wein, dass ich aus Flensburg komme, sagte er, ah ja, da war doch diese Geschichte mit Dönitz und Churchill und überhaupt. Und da stellte ich beschämt fest, dass ich überhaupt keine Ahnung hatte, worüber mein Kollege sprach. Und das hat dann meine Neugierde ausgelöst. Und ich habe angefangen, alles, was es gab, zu diesem Thema zu lesen und bin dann tatsächlich tiefer und tiefer auch in die Archive eingestiegen und habe ja auch viele Dinge entdecken können, die bis dato noch nicht so bekannt waren.
Und das, was Sie jetzt so genannt haben, das mit Dönitz, das war ja eben das gar nicht am 8. Mai 1945, wie viele denken. Also da war schon die Kapitulation, aber Hitler hatte eben tatsächlich noch diesen Großadmiral Dönitz zu seinem Nachfolger bestimmt. Aber warum war der ausgerechnet in Flensburg? Warum war da diese Regierung nochmal?
Hitler hatte kurz vor Kriegsende Deutschland in ein Nord- und in ein Südreich aufgeteilt, um es militärisch besser verteidigen zu können. Der Hauptsitz des Nordreiches, dem Dönitz vorstand, war in Plön. Nun marschierten aber die Briten sehr viel schneller vorwärts, als Dönitz und auch Hitler vermutet hatte. Und so zog dann Dönitz mit seinen Leuten am 2. Mai ganz schnell nach Flensburg um. Flensburg kannte er aus seiner Zeit als junger Marinesoldat. Er war dort ausgebildet worden.
Und wie muss man sich das vorstellen? In was für einem Zustand war die Stadt und wie lebten die Leute da so zum Kriegsende?
Es war bis auf diese letzten Tage eigentlich ein nahezu friedlicher Fleck in Deutschland. Während des gesamten Zweiten Weltkrieges sind zweimal Bomben auf Flensburg gefallen und es sind auch vor Ort 176 Menschen gestorben. Also wenn Sie in das nahegelegene Kiel gehen oder gar nach Dresden, da sah es ganz anders aus. Das änderte sich aber dann, als sozusagen der Krieg zu Ende war und die Flüchtlinge, die Wehrmachtssoldaten, die freigelassenen KZ-Häftlinge und natürlich diese geschäftsführende Reichsregierung in diese kleine Stadt an die Ostsee kam.
Ja, das fand ich wirklich total faszinierend in Ihrem Buch, wie Sie das beschreiben, dass da so ganz unterschiedliche Menschen auf einmal in diese Stadt kamen, auch mit ganz unterschiedlichen Interessen, also Agenten zum Beispiel, aber auch Nazis, die sich über diese Rattenlinie Nord, schreiben Sie, retten wollen. Was, das kennt man ja eigentlich auch gar nicht. Alle denken immer an Nazis, die sich nach Südamerika retteten. Aber was war das, diese Rattenlinie Nord?
Kenneth Galbraith, ein berühmter amerikanischer Volkswirt, der auch in Flensburg war, um dort vor Ort Speer zu verhören, hat in seiner Biografie gesagt, die Rattenlinie oder diese Fluchtlinie in den Norden war erheblich wichtiger als die ja so bekannte Linie in Richtung Lateinamerika. Zum Ende des Krieges waren in Flensburg 2.500 der wichtigsten Nazis. Dazu gehörte natürlich Himmler, Speer, Rosenberg und dann im Grunde alle Führungskräfte aus dem Terrorapparat des Holocausts. Die waren alle dort oben, auch mit unterschiedlichen Motiven. Manche wollten weiter mitspielen. Himmler war der Auffassung, dass er sozusagen als designierter Nachfolger Hitlers anzusehen sei. Und andere wollten schlicht und ergreifend untertauchen. Was interessant ist, ist, dass insbesondere die Leute, die in der Regierung waren und aus den alten Eliten kamen, also schon im Ersten Weltkrieg als Soldat gekämpft haben, die waren der Auffassung, dass sie im Nachkriegsdeutschland eine Rolle werden spielen können. Aber die Leute aus dem Terrorapparat wussten ziemlich genau, dass jetzt sozusagen es gilt, entweder unterzutauchen oder, was auch einige gemacht haben, auch vor Ort war, dass sie dann Selbstmord begangen haben. Sie haben gewusst, dieses Kapitel ist jetzt zu Ende.
Und Sie spüren da auch Leute, auf die bis heute für uns bekannte Namen tragen, zum Beispiel Beate Uhse, die war auch in Flensburg, oder auch der spätere Suhrkamp-Chef Siegfried Unseld. Was hat die denn nach Flensburg getrieben?
Also Beate Uhse ist für mich eine der spannendsten Unternehmerinnenkarrieren des beginnenden 20. Jahrhunderts. Beate Uhse war eigentlich, man nannte das Einfliegerin, also Testpilotin.
Und ganz junge Frau war sie dann noch.
Eine sehr junge Frau und ist hier aus Berlin am 30.04. wirklich in der letzten Minute mit einem völlig überladenen Flugzeug, in dem auch ihr kleiner Sohn war, abgehauen. Beate Uhse war zu dem Zeitpunkt schon Witwe. Ihr Mann war abgestürzt. Und sie ist dann mit diesem Flugzeug in Richtung Norden geflogen und ist dann nach mehreren Tagen in Leck gelandet. Das ist in der Nähe von Flensburg, wurde Tage später schwer verletzt und lag dann in Leck auf einem Strohsack auf dem Flugplatz, alleinerziehend, verletzt, völlig mittellos, hatte alles verloren und da hatte sie eben diese Idee. Die Idee nämlich, die während der NS-Zeit unterdrückte Aufklärung neu anzugehen. Und das hat sie ganz simpel gemacht mit der sogenannten Schrift X. Da hat sie die Knaus-Ogino-Methode, also das Auszählen der fruchtbaren Tage, verschriftlicht und das per Postwurfsendung angeboten und darüber den größten Erotikkonzern des beginnenden 20. Jahrhunderts gebaut, in Flensburg.
Also das sind tolle Geschichten, die sie da in ihrer Geburtsstadt aufgespürt haben. Zum Beispiel auch, dass Ian Fleming, der später James Bond erfunden hat, der war damals auch da. Oder eine Geheimagentin, die Geschichte fand ich auch irre, Ella von Kappeln, die früher Nonne war. Wie haben Sie diese Leute überhaupt gefunden? Das ist ja jetzt auch, es gibt ja noch kein Buch da in dem Sinn wie Ihres jetzt darüber. Wie haben Sie das gemacht?
Es gibt einen Historiker vor Ort, der sich mit dem Thema beschäftigt hat, Gerhard Paul. Und besonders verdient gemacht hat sich auch das Stadtarchiv Flensburg. Die haben in der Reihe der Flensburger Gesellschaft für Stadtgeschichte verschiedene Aufsätze rausgebracht. Aber auf die Präsenz von Leuten wie Unseld und die Rolle, die tatsächlich die von Ian Fleming gegründete Sondereinheit da oben gespielt hat, das sind alles Dinge, die ich dann über wirklich umfangreiche Recherchen im Stadtarchiv selber, aber auch im Nationalarchiv Q in Großbritannien, im Tagebucharchiv in Emmendingen und den verschiedenen Niederlassungen der Bundesarchive in Deutschland, also Freiburg, Berlin und so weiter, habe rausfinden können.
Also da haben Sie wahrscheinlich viel Zeit eben in Archiven, in Bibliotheken, aber auch wahrscheinlich digital im Netz verbracht. Und dann sehen Sie dieses ganze Material vor sich. Und wie sind Sie dann zu dieser Form gekommen? Denn Sie erzählen das ja tatsächlich vom 30. April an Tag für Tag so durch. Auf die Idee kommt man ja nicht gleich, das so zu machen. Wie hat sich das gefunden?
Das hat sehr lange gedauert. Also ich habe mich immer gefragt, wie ich diese Geschichte erzählen kann. Wie kann man von Heinrich Himmler und Beate Uhse auf einer Textseite sprechen? Wie geht das? Und so bin ich also zu dieser chronologischen Form gekommen, insbesondere weil dieses Buch ja auch sehr viele Akteure enthält und sehr viele Ereignisse, die heute teilweise gar nicht mehr so bekannt sind, insbesondere in der jüngeren Generation. Und so habe ich halt versucht, irgendwie das so in Häppchen, in sozusagen konsumierbare Häppchen aufzuteilen.
Und sind Sie eigentlich auch dahinter gekommen? Ich habe gestern auch mal spaßeshalber abends noch eine kleine Umfrage so im Familienkreis bei den Geschichtsinteressierten gemacht. Aber da war auch vieles davon nicht bekannt, was Sie jetzt da so spannend erzählen. Warum ist es so ein blinder Fleck? Wie kommt das?
Das ist eine sehr interessante Frage. Also ich fange mal mit Flensburg an. Flensburg hat seit Ende des Krieges dieser Geschichte überhaupt keinen Raum eingeräumt oder eine Stimme gegeben oder einen Platz. Also wenn Sie sehen wollen, wo Dönitz und Konsorten verhaftet worden sind, dann müssen Sie an der Tür des Polizeipräsidiums klingeln, in der Hoffnung, dass Ihnen irgendein freundlicher Beamter den Hinterhof zeigt, wo so eine ganz kleine Plakette hängt. Also die Stadt hat das Thema vermieden. Sie haben vorhin darüber geredet, dass 2.500 der wichtigsten Nazis dort waren. Die sind teilweise durch die lokale Polizei mit falschen Kennkarten ausgestattet worden und so weiter und so weiter. Es war einfach ein unangenehmes Thema. Das ändert sich gerade, was ich sehr schön finde. Also das, jetzt soll sich das ändern und das ist auch richtig so.
Also haben Sie auch Ihre Heimatstadt einfach durch diese Arbeit wahrscheinlich nochmal ganz anders zu sehen gelernt?
Ja, auf jeden Fall. Und dann in den Gedenktagen, das ist der 8. Mai oder natürlich in der ehemaligen Sowjetunion ist es der 9. Mai. Es war einfach eine Groteske und so. Viele haben das so als so einen peinlichen, zu ignorierbaren Nachklapp verstanden. Und ich, wie gesagt, ich konnte gar nicht aufhören. Mein Lektor hat gesagt, nun hör mal auf, Svenja, weil ich so begeistert war von diesen ganzen Geschichten, die sich da in der Archivarbeit ergeben haben. Auch der Facettenreichtum und diese vielen Ebenen zwischen menschlichen Bedürfnissen, Wünschen und so weiter. Also es hat mich enorm fasziniert.
Und haben Sie denn auch schon so eine Resonanz aus der Stadt bekommen?
Ja, ich habe das Buch, die erste Vorstellung in Flensburg im Schifffahrtsmuseum, das ist unten an der Küste, machen dürfen. Und das war ausverkauft, es gab eine riesen Warteliste. Die Stadtpräsidentin ist gekommen und hat die Bedeutung dieser Wochen für die Stadt hervorgehoben und das Bekenntnis, dass man sich da jetzt mehr drum kümmern würde, dass dem auch Raum gegeben wird. Ja, und auch ganz, also jetzt am Wochenende hatte ich ein ganz rührendes Schreiben von einem Mann, der mir sagte, dass seine Mutter mein Buch gelesen hätte und so gerne mit mir reden wollte, weil sie neben der Polizei gewohnt hat 1945. Und sie war ein kleines Mädchen, das ist eine Flüchtlingsfamilie aus Danzig. Und mit der habe ich am Sonntag telefoniert. Und das sind natürlich so Momente, wo man denkt, ja genau, es war genau richtig, dieses Buch zu schreiben.
Absolut. Svenja Falk, vielen Dank für dieses Gespräch in Deutschlandfunk Kultur. Dankeschön. Und das Buch von Svenja Falk ist unter dem Titel Die letzten Tage der Diktatur, Spione, Drahtzieher und das Ende der Nazi-Herrschaft bei Klett-Cotta erschienen. Kleist zerbrochener Krug oder Jenny Erbenbecks Heimsuchung. Das waren in diesem Jahr zwei Wahlmöglichkeiten für die Abiturprüfung im Fach Deutsch, die ja 5 Stunden dauert plus 15 Minuten Einlesezeit. Jenny Erbenbeck hatte in einem witzigen Interview mit der Zeit darüber gesprochen, was Abiturienten über ihren Roman wissen sollten oder auch nicht. Und unser Reporter hat wiederum Abiturienten in München gefragt, wie sie den Roman eigentlich so fanden.
Also mir hat der Roman schon sehr gut gefallen. Vielleicht eine 8 oder so. Auch wenn ich mit meiner Meinung sehr alleine bin, das weiß ich schon, weil viele finden den Schreibstil enorm dröge. Aber ja, doch, mir hat das Buch sonst vom Lesen her schon sehr, sehr gut gefallen.
6, weil ich fand es schon eben, wie gesagt, ein gutes Konzept. Aber ich fand, man ist nicht so richtig in den Lesefluss gekommen. Man musste sich immer wieder neu reindenken und das fand ich halt teilweise etwas anstrengend.
Leicht gedämpfte Begeisterung also für die zeitgenössische Literatur. Und was die Abiturienten noch so bei der Vorbereitung auf die Reifeprüfung in Deutsch beschäftigt hat, das hat sich Andi Hörmann an einem Münchner Gymnasium angehört.
München-Schwabing, Karl-Theodor-Straße, unweit der Haltestelle Münchner Freiheit. Das humanistische Maximilians-Gymnasium, kurz nach der schriftlichen Abiturprüfung im Fach Deutsch.
Also ich glaube, es ist schon ein okayer Aufsatz jetzt draus geworden, aus dem, was ich irgendwie da zusammengebastelt habe, aber ja.
Also bei mir war es ganz gut, es geht besser, aber geht auf jeden Fall sehr viel schlechter.
Aber der Reihe nach, zurück in die Zeit vor der Prüfung, zurück zum Deutschunterricht der Oberstufe. Amelie Schröder, Loretta Merz, Ferdinand Radlmeier und Elisabeth Friedmann, Geburtsjahr 2006 bzw. 2007, kurz vor dem Schulabschluss. Hand aufs Herz, wie war das Fach Deutsch so in der Oberstufe?
Also mir persönlich hat der Unterricht sehr, sehr gut gefallen, weil man einfach in viele verschiedene literarische Werke noch mal tiefer eingestiegen ist.
Wir haben gelesen Woyzeck, dann einen kleinen Teil von Faust, dann Iphigenie auf Tauris, der zerbrochene Krug, dann die Heimsuchung, der Gang vor die Hunde von Erich Kästner. Und sonst fällt mir jetzt gar nichts mehr ein.
Also ich war sehr, sehr zufrieden mit meinem Deutschunterricht, muss ich sagen. Das hat mir viel Spaß gemacht.
Das dürfte Kursleiter Andreas Bromberger freuen. Während die Schülerinnen und Schüler in der Aula in der fünfstündigen Abiturprüfung schwitzen, treffen wir ihn in der Sonne, draußen vor dem Haupteingang der Schule.
Ich bin Deutschlehrer am Max-Gymnasium in München, seit 18 Jahren insgesamt, schon seit fast 30 Jahren im Einsatz und habe eigentlich immer Abiturklassen. Von dem her kenne ich die Situation der Schüler da drin jetzt im Augenblick sehr gut.
Okay, Deutschabitur ist ja auch für die Lehrkraft immer auch ein bisschen Überraschung. Morgens, ist es ein Kuvert, das man aufmacht oder wie ist es?
Ja, es ist beim Schulleiter morgens, ist fast ein zeremonieller Akt sozusagen. Der öffnet dann die Kuverts, wir sind dabei und bezeugen das, dass die unversehrt sind und so weiter. Und dann gucken wir halt auf diese Hefte und sind selber sehr neugierig, was uns da so erwartet.
Neben dem materialgestützten Informieren und der Erörterung eines Sachtextes stehen zwei literarische Prüfungsthemen zur Auswahl. Dieses Jahr ist das Gedicht »Wann kam die erste Nachtigall darauf?« von Helmut Opitz aus dem Jahr 2022 dabei. Es wirft einen kritischen Blick auf die Verdrängung der Vogelstimmen durch den Lärm des Verkehrs in unserer Zeit und soll mit Eichendorffs Gedicht »Nachklänge« verglichen werden.
Ich war jetzt drin, ich guckte Ihnen natürlich so ein bisschen über die Schulter. Das ist natürlich schwer, jetzt da einen ersten Eindruck zu machen, aber ich denke mal, gut vorbereitet haben sich die meisten und von dem her wird es dann auch klappen.
Zur Vorbereitung auf das Abitur haben die Schülerinnen und Schüler in der Oberstufe am Maximilians-Gymnasium je nach Kurs Goethe und Thomas Mann, Georg Büchner und Erich Kästner gelesen. Und die zwei Abi-Pflichtlektüren. Als zeitgenössischer Roman Die Heimsuchung von Jenny Erpenbeck kam aber in der Prüfung letztendlich nicht dran, sondern Der zerbrochene Krug von Heinrich von Kleist.
Szene: Die Gerichtsstube. Erster Auftritt: Adam sitzt und verbindet sich ein Bein. Licht tritt auf.
Ei, was zum Henker sagt, Gevatter Adam? Was ist mit euch geschehen? Wie seht ihr aus?
Bei diesem zweiten literarischen Prüfungsthema im Deutschabitur soll der Dorfrichter Adam aus Heinrich von Kleists Drama mit der Figur Richter Dollinger aus Bertolt Brechts Erzählung Der Augsburger Kreidekreis verglichen werden.
Ich fand die Aufgaben an sich fair und war auf jeden Fall machbar, aber man musste auch ein bisschen kämpfen, dass man es dann gut rüberbringt.
Leider fand ich das Thema, das ich mir rausgesucht habe, irgendwie ein bisschen komisch.
Als die Abiturientinnen und Abiturienten nach der Prüfung aus der Aula kommen, sieht man ihnen große Erleichterung und eine leichte Erschöpfung an.
Aber an sich, so von der Message, habe ich schon das Gefühl, dass ich es verstanden habe. Und davor hatte ich Angst, dass man das nicht verstehen wird.
Bald haben sie das Abi in der Tasche, bald werden sie reisen und dann ins Studium starten oder eine Ausbildung anfangen. Die Lektüre ist für sie jetzt erstmal keine Pflicht mehr, sondern im besten Fall reines Lesevergnügen.
Also ich merke auch bei mir selber, dass ich einfach weniger lese, weil ich irgendwie mehr am Handy hänge und sowas. Aber trotzdem habe ich schon das Gefühl, dass so jetzt die Leute irgendwie, das ist ja bei vielen Sachen so der Trend, wieder zu dem Analogen und so zurückzukommen, jetzt halt sich mehr bewusst die Zeit nehmen, irgendwie was zu lesen und so.
Den größten Stress haben Sie also schon hinter sich, denn das schriftliche Abitur im Fach Deutsch wird bereits korrigiert. Dafür nimmt sich der Kursleiter Andreas Bromberger gut 2 Wochen Zeit. Und die Zeugnisvergabe, die findet in Bayern dann am 26. Juni statt.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Überall auf der Welt stecken liberale Demokratien ja in der Krise. Und woran das liegt, das könnte ein Blick in die Geschichte des Liberalismus vielleicht klären. Und zwar gemeinsam mit dem Literaturwissenschaftler Albrecht Koschorke. Denn der schaut in seinem neuen Buch auf die kulturellen Anfänge des Liberalismus. Souveränität der Vernunft heißt sein Buch. Und meine Kollegin Catherine Newmark hat es für uns gelesen. Catherine, wann geht's denn laut Albrecht Koschorke überhaupt los mit dem Liberalismus?
Ach, er hat da keinen ganz klaren Starttermin. Er geht in seinem Buch natürlich vor allem auf Denker des 19. Jahrhunderts sozusagen ein, die zentrale Denker für den Liberalismus sind. Also zum Beispiel in Frankreich Benjamin Constant, der Staatsdenker, oder in England natürlich ganz bekannt John Stuart Mill, nach wie vor der englische Säulenheilige des angelsächsischen Liberalismus. Er geht aber auch auf so deutsche nationale Denker ein und auf Vorläufer, also Leute wie Kant und Rousseau, also das Aufklärungsjahrhundert, was ja auch Stichwortgeber ist für vieles, was dann im Liberalismus, dieser Idee, dass jeder einzelne Mensch frei sein könne, quasi thematisch wird und dann sich ja im 19. Jahrhundert als politisches Ideal auch irgendwie durchsetzt, bis 1945, wo dann nach dem Zweiten Weltkrieg doch überall so mehr oder weniger liberale Demokratien entstehen.
Und hat denn diese Idee damals am Anfang, als der Liberalismus quasi erdacht wurde, überhaupt was mit dem zu tun, was wir heute darunter so verstehen?
Ja und nein, ich finde das interessant, weil wir heute ja eher so kritisch, also Liberalismus, also so Neoliberalismus, Wirtschaftszeus und so, also wir haben sehr kritische Vorstellungen von Liberalismus. Gleichzeitig ist es aber auch das Wasser, in dem wir schwimmen, muss man ja ganz klar sagen. Also diese Idee, dass es Privateigentum braucht und freie Märkte einerseits, aber andererseits so etwas wie Rechtsstaatlichkeit, Gewaltenteilung und ein repräsentatives System. Also und dass das einzelne Individuum Freiheiten braucht und jeder Mensch gleichwertig ist. Das sind ja alles ganz moderne Ideen, die kommen aus der Aufklärung und werden im Liberalismus entwickelt und dann eben im 19. Jahrhundert in diversen Revolutionen und politischen Bewegungen auch mehr und mehr durchgesetzt. Es ist eine ursprünglich vom Bürgertum herkommende Bewegung. Und was Koschorke natürlich zeigt, ist, heutzutage ist er ermüdet, erschlafft und unter Druck, dieser Liberalismus. Und vielleicht ist er ab und zu mal falsch abgebogen in seiner Präferenz des Privateigentums, kann man auch sagen, oder wird zum Libertarismus. Aber in seinen Anfängen im 19. Jahrhundert ist es eine unglaublich enthusiastische Idee. Das hat erhebliche Sogwirkung und Bindewirkung, weil das sind wirklich Ideen von einem Fortschritt des Menschengeschlechts. Also wir können alle durch Bildung dahin kommen, dass wir als gleichberechtigte Bürger zusammen einen Staat machen. Wir brauchen keinen Monarchen mehr. Das wird alles eine helle, lichte Zukunft und wir haben technischen Fortschritt und alles ist ganz wunderbar. Und also diese enthusiastische Zukunftsgläubigkeit des Liberalismus betont Koschorke und er zeigt dann halt gleichzeitig, immer wieder gab es eben Widersprüche und Spannungen. Frauen waren nicht integriert, die Unterschichten nicht, die Kolonisierten sowieso nicht. Das ganze Repräsentativsystem war super paternalistisch. Es gibt innere Widersprüche im Liberalismus, die irgendwie auch nie auflösbar waren, nicht erst heute.
Und wie macht er das? Also er geht da in die Geschichte zurück und erzählt davon. Und wie geht das ganze Buch dann weiter? Also wie ist das aufgebaut? Ist das so ein Essay oder wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, das sind so 23 relativ kurze Kapitel, die jeweils so ein Thema fokussieren. Und in dem Sinne ist es immer wieder, man kann das so häppchenweise lesen. Es ist keine kohärente Geschichte von so 1789 bis oder so, sondern sind so Beobachtungen. Teilweise geht er auch ins Kulturelle rein, der Bildungsroman als wichtig für liberale, bürgerliche Verständnisse.
Er ist auch Literaturwissenschaftler.
Genau, ja. Also er geht durchaus auch auf diese kulturellen Überbausachen ein, die natürlich wichtig sind für diese bürgerliche Schicht, die eben diesen Liberalismus vorantreibt. Er geht immer wieder auf politische Denker ein oder eben auf tatsächliche politische Entwicklungen, also das deutsche Beamtentum. In dem Sinne zerstreut es sich. Es sind so eine Fülle von kleinen Essays, die alle dieses gleiche Problem umkreisen, dass der Liberalismus eine starke und irgendwie auch sehr einflussreiche Bewegung war, die innere Widersprüche immer aushielt. Und also die Grundthese ist, all diese Widersprüche zwischen Gruppeninteressen und Privatinteressen, zwischen Privateigentum und Gleichberechtigung, die wurden im Liberalismus des 19. Jahrhunderts immer mit Blick auf die Zukunft gelöst. In der Zukunft wird alles, werden alle diese Rechte haben, die jetzt erst nur die gebildeten, besitzenden Männer haben. Und man konnte das damit auflösen, dass der Liberalismus theoretisch irgendwie nicht aufgeht. Ja, und jetzt muss man sagen, wenn man das so liest, denkt man ja, kein Wunder, funktioniert der Liberalismus heute nicht mehr, weil wir nicht mehr in dem gleichen Maß an die Zukunft glauben. Und ich glaube, das ist sozusagen der Punkt, auf den das dann auch hinausläuft.
Also er bindet es offenbar bis ins Heute rein. Fandst du das denn erhellend? Also gerade in dem vor dem Hintergrund, dass wir ja eben diese starke Krise des Liberalismus haben. Versteht man das besser?
Ich finde schon, weil er wirklich zeigt, es ist nicht erst eine Schrumpfform oder eine, sozusagen eine ein Zerfall des Liberalismus, sondern es ist im Liberalismus immer diese Spannung drin. Und er beschreibt ihn nicht nur kritisch, er beschreibt ihn nachgerade liebevoll. Also diesen Aufbruchsidealismus, wo man versucht, Aufklärungsideale in bürgerliche Gesellschaften zu übersetzen, da ist viel Schönes dran, auch wenn es dann so biedermeierisch und so weiter wird. Und er sagt dann eben, im Heute haben wir halt dieses Problem, dass die Zukunft, diese Rechnungen, wo die Zukunft nicht mit eingerechnet haben, Stichwort Klimakrise, die gehen für uns nicht mehr auf und wir haben keine Hoffnung mehr auf die Zukunft und wir sind eben demokratischer geworden. Also Demokratisierung der Demokratie ist so ein Stichwort von Philipp Mahnow, dem Politikwissenschaftler. Das heißt, wir haben tatsächlich einen Moment, wo Populismus, der quasi mehr Volksherrschaft fordert, aber weniger liberale Ideale zulässt, tatsächlich den Liberalismus unterwandert. Und ich fand das schon sehr, es hat für mich sehr vieles an den gegenwärtigen Verwerfungen erhellt. Also ich finde es doch eine sehr starke Leseempfehlung.
Also Catherine Newmark empfiehlt uns das neue Buch von Albrecht Kosciorke, Souveränität der Vernunft, die kulturellen Anfänge des Liberalismus. Erschienen ist es im Surkamp Verlag und es kostet 20 Euro. In vielen Städten, da gibt es ja ein Stadtschreiberamt, das klingt so ein bisschen nach Kostüm und Laterne, aber tatsächlich ist es eine Art Stipendium für Schriftsteller, die vor Ort dann eine Wohnung gestellt bekommen und meist auch gar nichts schreiben müssen, was jetzt direkt mit dem ihnen fremden Ort zu tun hat. In Sachsen-Anhalt sind jetzt zwei Autoren über dieses Amt in ihre alte Heimat zurückgekehrt. Schriftstellerin Anne Hahn ist seit April Stadtschreiberin in ihrer Geburtsstadt Magdeburg und Aaron Box aus Wernigerode ist der neue Stadtschreiber von Halle. Wie die beiden ihre alte, neue Heimat so kurz vor der Landtagswahl, auf die ja ganz Deutschland schaut, wahrnehmen, darüber hat sich Niklas Ottersbach mit den beiden unterhalten.
An einem verregneten Apriltag stapft Aaron Boks über den Gertraudenfriedhof in Halle. Der 28-Jährige ist Schriftsteller, Poetry Slammer, Moderator und seit kurzem Stadtschreiber in Halle. Irgendwo hier auf dem Gertraudenfriedhof liegt sein berühmter Urgroßonkel Willi Sitte, über den Aaron Boks ein Buch geschrieben hat, aber dessen Grab er nicht kennt. Sitte war Maler, Grafiker und SED-Funktionär in der DDR.
Seitdem ich mich mit Willi Sitte beschäftigt habe, fühle ich anders über ihn. Aber jetzt ist es jetzt nicht so, dass ich dann traurig werde, dass er nicht mehr lebt, weil ich habe ihn ja nie gesehen.
Aaron Boks kommt aus Wernigerode im Harz und lebt seit 10 Jahren in Berlin. In Halle hat er sein neuestes Buch Starkstromzeit geschrieben. In dem erzählt er die Geschichte seiner Großeltern, die in der DDR Designerleuchten hergestellt haben. Aaron Boks sucht in Halle nach einem Ort für Gemeinschaft in politisch aufgewühlten Zeiten.
Kommende Sache, nee, da ist er doch.
Vor der Friedhofsmauer steht der Grabstein von Professor Willi Sitte, der Ende der 80er Jahre sogar Mitglied des Zentralkomitees der DDR war. Sittes Grabstein ziert eine steinerne Plastik eines nackten Menschen, darunter die Namen und Geburtsdaten seiner Kinder.
Der Fakt, dass seine beiden Kinder um den Geburtstag der Republik geboren wurden, das wurde bisher noch nicht beleuchtet. Das fand ich witzig. Ich finde es krass, das erste Mal hier zu sein an diesem Grabstein.
Lesungen halten, in Cafés sitzen und beobachten und schreiben. Das ist ein Teil seiner Arbeit als Stadtschreiber. Ortswechsel nach Magdeburg auf den Moritzplatz. Kinder spielen Fußball in der Frühlingssonne.
Mein Name ist Anna Hahn. Ich wurde 1966 in Magdeburg geboren, bin hier aufgewachsen und habe hier gelebt bis zu meinem Fluchtversuch 1989.
Anna Hahn hat auf einer Parkbank Platz genommen. Eben noch hat sie das frühere Stasi-Untersuchungsgefängnis am Moritzplatz besucht, in dem sie 1989 selbst kurz inhaftiert war. Heute ist der Rote Backsteinbau eine Gedenkstätte. Ihren gescheiterten DDR-Fluchtversuch über Aserbaidschan und Iran in die Türkei hat sie in dem Roman Gegenüber von China verarbeitet. Anne Hahn lebt seit 36 Jahren in Berlin. Als Stadtschreiberin ist die 59-Jährige für ein halbes Jahr in ihre Heimatstadt zurückgekommen. Sie hält Lesungen oder macht Filmgesprächsreihen und lässt Magdeburg auf sich wirken. Neu, anders und freundlich sei die Stadt, ganz anders als früher.
Ich habe den Eindruck, die Menschen sind nicht mehr so gesenkten Blickes unterwegs, wie ich das noch in Erinnerung hatte. Und es hat nicht diese Anspannung, die ich in den 80er Jahren doch gespürt habe, dass man sich durchwurschtelt in seinem Leben. Und es war zwar alles geregelt, worauf sich viele heute auch beziehen und sich darüber freuen, dass es diese vorgenormten Wege gab, die auch einiges erleichtern. Aber ich denke, diese Offenheit einer demokratischen Gesellschaft und dass man eben verschiedene Wege hat, ich finde, das macht die Menschen auch freier und auch in ihren Blicken und in ihren Möglichkeiten spüre ich das.
Natürlich nimmt die Stadtschreiberin auch die aktuelle politische Situation in Sachsen-Anhalt wahr. Bei der Landtagswahl im September ist die AfD in den Umfragen die mit Abstand stärkste Kraft. Anne Hahn trifft in Magdeburg wiederum viele engagierte Menschen, die sich dem Rechtsruck entgegenstellen.
Durch die Geschichte in Ungarn schöpfen ja sehr viele Menschen gerade wieder Hoffnung, dass vielleicht der Peak genommen ist und man wieder zurückkehrt zu dem Bewusstsein, dass Demokratie etwas Wertvolles ist.
Die anstehende Landtagswahl im September war aber nicht der Grund für Hahns Rückkehr in ihre Heimatstadt. Sie will in Magdeburg vor allem einen Roman über die Wendezeit schreiben, über den Sommer 89, den Anne Hahn als politischer Häftling im Gefängnis verbracht hat. Mehr als 30 Jahre liegen zwischen Aaron Boogs und Anne Hahn und doch haben beide ein gemeinsames Thema, die literarische Auseinandersetzung mit der DDR.
Ich glaube, dass da jeder seinen ganz eigenen Zugang finden muss. Und die DDR-Biografien und wie man über die DDR erzählen kann, sind so vielfältig wie die Anzahl der Menschen, die dort gelebt hat. Mich interessiert jetzt gerade in meinem aktuellen Roman zum Beispiel, wie es für die mittlere Generation war in dieser Wende-Umbruchzeit.
Zurück in Halle, in einem Café im Norden der Stadt. Stadtschreiber Aaron Boogs hat Frühstück bestellt und macht sich Gedanken über den Osten. Gerade seine Generation habe den Vorteil, DDR und Gegenwart neu zu beschreiben, sagt der 28-Jährige.
Es gibt mehr Raum, auch medial und auch publizistisch, um über den Osten zu schreiben für Leute, die nach 1990 geboren sind, also in meinem Alter sind. Und dass ich merke, dass es da eine größere Unbefangenheit gibt.
Als Stadtschreiber in Halle will Aaron Boogs mit dem Berliner Blick und der sachsen-anhaltischen Kindheit neue Dinge entdecken.
Man kommt mit dem Blick von beiden Seiten wieder, ohne eins aufzugeben. Aber es schärft auf jeden Fall den Blick, glaube ich.
Zwei neue Stadtschreiber in Sachsen-Anhalt. Niklas Ottersbach hat Anne Hahn und Aaron Boogs in Magdeburg und Halle getroffen.
Deutschlandfunk Kultur. Literaturtipps.
Mein Begriff von Armut ist erstmal relativ und zieht sich wirklich durch alle Lebensbereiche.
Was es wirklich bedeutet, in Deutschland arm zu sein, darüber schreibt Miriam Davutwandi in ihrem neuen Buch Das können wir uns nicht leisten. Diesen Satz hat sie selbst oft genug gehört, ist in finanziell benachteiligten Verhältnissen aufgewachsen und schreibt auch deswegen so persönlich wie eindrücklich über die Scham, über die Stigmatisierungen, die Arbeit und die Existenzängste, die mit Armut einhergehen. Und sie widerlegt die gängigen Klischees.
Es war mir wichtig zu erzählen, dass es keine Migrationsgeschichte ist, weil Armut in Deutschland so präsent ist. Es geht durch alle Bereiche durch. Es sind mehrere Millionen Menschen armutsgefährdet oder armutsbetroffen. Also auch wenn man dann später den Aufstieg hinlegt, das ist auch bei mir das letzte Kapitel, der sogenannte soziale Aufstieg, wo ich mich quasi jetzt befinde. Wo bleibt Armut trotzdem tief verankert in einem? Und das ist verankert im Selbstwert, im Bild.
Das können wir uns nicht leisten. Die Live-Show mit Texten, persönlichen Geschichten und popkulturellen Analysen von und mit Miriam Davutwandi heute um 19.30 Uhr im Literaturhaus Stuttgart. Danach in Chemnitz, München, Köln und Hannover. Was wäre, wenn man zum Beispiel das Wort Lesestoff wörtlich nähme? Aus welchem Stoff sind denn Romane, Essays, Märchen oder Gedichte? Diese Frage stellte sich ein Forschungsprojekt und hat die Ausstellung Erzählstoff – Neue Perspektiven auf Literatur entwickelt. Anhand von 6 ausgewählten Exponaten wird Literatur als gelebte Praxis und ästhetische Erfahrung verstanden und dargestellt. Darunter sind chinesische Orakelknochen, ein paar japanischer Stellschirme
oder eine syrische Graphic Novel der Illustratorin Rim Hello. Sie hat ihre Flucht 2015 aus Syrien darin verarbeitet.
Wenn man hört diese Geschichte, also Flucht ist eine sehr traurige Geschichte, aber bei mir war ein bisschen anders. Wir waren 3 Frauen unterwegs und wir hatten viele Schwierigkeiten gehabt und haben wir gesagt, entweder geben wir auf oder machen wir weiter mit Humor.
Rim Hellos Fluchtgeschichte ist nun mit ihrer Graphic Novel zur Balkanroute zu sehen in der Ausstellung Erzählstoff – Neue Perspektiven auf Literatur bis zum 3. September im Forschungscampus Dahlem in Berlin.
Ich habe mich selber mit reingezeichnet, diese Zeit in den Ämtern, in den Archiven, in den Museen, in Gesprächen mit Zeitzeugen, also mit meinem Onkel, die habe ich dann so in Violetttönen eingefärbt.
Bianca Schalburg ist in Der Duft der Kiefern dem Verhalten ihrer Großeltern im nationalsozialistischen Berlin nachgegangen. In dieser Woche bringen die Hamburger Graphic Novel Tage wieder internationale und deutsche Comicstars miteinander ins Gespräch. Heute Abend treffen die französische Zeichnerin Isabelle Maroget und Bianca Schalburg aufeinander. Zwei Frauen, die beide Comics zur NS-Vergangenheit ihrer Familien gezeichnet haben.
Ja, meine Familie ging dann spazieren in dieser Szene, wie ich sie dargestellt habe, am 20. Januar 1942 und nur etwa 5 Kilometer weiter südwestlich, habe ich dann hier geschrieben, wurde in einer Villa am Wannsee auf einer Konferenz die Endlösung der Judenfrage organisiert.
Dunkle Geheimnisse in der eigenen Familie. Lesung und Gespräch mit Isabelle Maroget und Bianca Schalburg heute um 19.45 Uhr im Literaturhaus Hamburg. Weitere Veranstaltungen im Rahmen der Hamburger Graphic Novel Tage noch bis einschließlich Donnerstagabend.
Und das waren die Literaturtipps von Ilka Lorenzen.